Ja, die Welt brennt, die Politiker, die Politik, die dreht durch. Wir sehen eine ganz starke Veränderung durch neue Technologien wie die künstliche Intelligenz, wie die Kryptowährungen. Es geht auch um das Thema Freiheit und ja, wen könnte man da besser als Interviewgast haben als Olivier Kessler? Schön, bist du da.
Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
Du bist ja, oder am besten kannst du nachher dich ganz kurz selber vorstellen, aber du bist sehr, sehr aktiv, wenn es ums Thema Freiheit geht, liberales Institut. Willst du mal ganz kurz zwei, drei Sätze den Zuhörern mitteilen, wer bist du, was machst du genau?
Genau, also ich bin unterwegs für die Freiheit, fürs Liberale Institut. Das ist eine gemeinnützige Stiftung, die es schon über 44 Jahre lang gibt. Also sehr etabliert, älter als ich selbst. Und ja, es ist sehr gut. Also wir sind da sehr vielfältig thematisch unterwegs. Aber im Kern geht es immer ums Thema Freiheit, Marktwirtschaft, Dezentralität, Föderalismus. Also dieses Freiheitsthema, das bewegt mich schon sehr. Aber das ist mein Beruf. Ich habe natürlich noch andere Seiten, aber auch da bin ich ein sehr freiheitsorientierter Mensch.
Sehr schön, sehr schön. Ich habe ein Wikipedia-Artikel von dir gesehen. Wikipedia, du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, ja, schwierig, oder? Ich weiß nicht, wer den Wikipedia-Artikel verfasst hat.
Ich nicht.
Ja. Du nicht, okay. Ich zitiere immer ganz kurz. Du warst 2008 bis 2012 Sekretär der SVP im Kanton Schweiz. Die SVP, ein bisschen provokativ gesagt, die AfD aus Deutschland. Weiß nicht, ob der Vergleich stimmt, ich habe keine Ahnung. Aber viele kennen die SVP nicht. Ist einfach, wie würdest du es beschreiben? Was ist die SVP?
Die SVP ist die größte Partei der Schweiz. Es ist eine Volkspartei mit vielen verschiedenen unterschiedlichen Strömungen drin. Ich habe mich da stets zu den liberalen Strömungen gezählt, aber es gibt auch konservativere Strömungen. Also das kann man nicht so plakativ sagen, was jetzt die SVP eigentlich genau ist. Aber es ist sicher eine bürgerliche, freiheitliche Partei.
Okay, ich habe ja im Vorgespräch gesagt, ich muss ein bisschen Gegenpartei auch einnehmen, dass wir das ein bisschen interessant hier auch tätigen. Dann steht hier in Wikipedia, danach war er für mehrere Public Affairs und Medienunternehmen tätig. Mhm. Unter anderem warst du Chefredaktor der Zeitung Schweizer Zeit. Mhm. Er leitete als Co-Präsident des Vereins zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren den Abstimmungskampf zur No-Billag-Initiative.
Stimmt alles bestimmt.
Spannendes Thema. Und er war Referent und Gast in Talkshows. Ja, da bist du im Schweizer Fernsehen. Immer wieder misst du dich auch mit den Politikern. Außerdem hat er Gastkommentare für verschiedene Zeitungen verfasst, unter anderem die NZZ, Finanz und Wirtschaft, Schweizer Media, Schweizer Monat, Weltwoche. Genau. Kessler war ab 2016 Vizedirektor und seit 2020 Direktor des Liberalen Instituts. Aus der SVP ist er ausgetreten. Steht ja auch noch.
Das stimmt auch, ja.
Warum?
Wir hatten einfach das Gefühl, dass es nicht zusammenpasst, wenn da Parteivertreter und Thinktanks ineinander verschmelzen. Wir wollten da wirklich unabhängig als Vertreter von außen auftreten und nicht irgendwie als Teil einer Partei da Stimmung machen oder so, dass das auch miteinander voneinander getrennt werden kann, dass wir hier wirklich wissenschaftliche Forschungsarbeit machen und nicht Parteiarbeit.
Okay, ja, spannend. Ja, dann lass uns mal reingehen. Wie gesagt, ich will dir ein bisschen auf den Zahn fühlen heute auch was das Thema Freiheit anbelangt, weil das hat ja mit Bitcoin und Kryptowährungen eine Übereinstimmung, sage ich jetzt mal, so gewisse Themen. Aber starten wir doch mal mit dem Big Picture. Wie siehst du die Welt? Wie hat sie sich verändert, auch seit Corona? Wo geht sie hin? Wie ist dein Weltbild?
Ich würde jetzt vielleicht etwas weiter ausholen, nicht erst seit Corona, sondern vielleicht noch das Größere, the Big Picture mal anschauen. Und ich glaube, da hat ja jemand, ein bekannter Autor, nach dem Ende des Mauerfalls hat er gesagt, so, das ist das Ende der Geschichte. Hier haben wir die Demokratie, die Marktwirtschaft, die Freiheit, die haben jetzt gesiegt und die wird für immer da bestehen bleiben. War natürlich totaler Schwachsinn, wusste man schon damals, wenn man kritisch eingestellt war. Aber ich glaube, das ist immer noch das Weltbild, das viele haben heute, fälschlicherweise, dass da quasi nach dem Fall der Berliner Mauer, dass es jetzt da in Richtung Freiheit gegangen sei. Das mag vielleicht kurzfristig für den Ostblock stimmen und das stimmt tatsächlich, dass es da gute Entwicklungen gegeben hat, zwischenzeitlich. Mittlerweile sind die vielerorts wieder rückläufig. Aber im Westen, in der westlichen Welt, haben wir uns immer mehr von diesen marktwirtschaftlichen, freiheitlichen Werten verabschiedet. Und dieser Trend ist schon lange im Gange, nicht erst seit Corona. Corona ist jetzt sozusagen das Sahnehäubchen obendrauf. Also hier ist es eskaliert und es wird vermutlich noch weiter eskalieren, weil wir unsere Prinzipien verloren haben. Wir haben unseren Kompass verloren, unsere Säulen des Erfolgs, unsere zivilisatorischen Errungenschaften. Wir wissen nicht mehr, woher das kommt. Woher kommt Freiheit, Wohlstand, Frieden? Wir können es nicht mehr definieren und auf den Punkt bringen und deshalb sind wir wie verloren und laufen an diesem etatistischen Kollektivismus und Kollektivismen in Fragen Klima, Gesundheitspolitik, Gender und so weiter immer mehr in Richtung Unfreiheit.
Mhm. Okay, jetzt würde wahrscheinlich jemand anders sagen, das sind doch wichtige Themen, Umwelt. Wir müssen uns um die Umwelt kümmern. Das ist doch kein, ja, wir entfernen uns nicht von unseren Werten. Wie siehst du das?
Natürlich, Umweltschutz, Gesundheitsschutz, das sind wichtige Themen. Es geht ja nicht darum, dass ich sagen möchte, dass die Themen nicht wichtig sind, aber die Herangehensweise, um diese Probleme oder Herausforderungen zu lösen, haben sich total ins Gegenteil verkehrt. Also wir setzen nicht mehr auf Freiheit, auf Marktwirtschaft, um diese Probleme zu lösen, auf Innovation und Preismechanismen, sondern wir setzen immer mehr auf staatlichen Interventionismus, Kontrolle, Überwachung und Verbote. Und da hat sich die Herangehensweise so geändert, dass zu erwarten ist, dass wir diese Probleme immer schlechter zu lösen imstande sind in Zukunft.
Mhm. Ja, aber der Staat kann es doch auch besser.
Das sagst du. Das sagen natürlich viele heutzutage. Ja, die Staatsgläubigkeit ist omnipräsent geworden. Also irgendwie es ist lustig, ich muss immer darüber schmunzeln, weil ja, zunächst kommt diese Kritik am Menschen selbst, am Menschenbild. So, ja, der Mensch ist nicht verantwortungsvoll, schaut nur auf sich selbst, ist egoistisch, gierig und so weiter. Aber sobald dann die Menschen, die beim Staat arbeiten, betrachtet werden, sind sie alle Engel. Die machen alles perfekt, die wissen alles besser, die können alles besser. Der allmächtige, allwissende Staat wird es schon richten. Come on, das ist doch naiv. Und ich glaube, also das muss man doch auch sehen, dass da die Menschen, die jetzt in die Ämter reingehen und ins Parlament gewählt werden, nicht einfach zu guten Menschen, zu Engeln werden, nur weil sie in diesen Ämtern sitzen und sie verfolgen weiterhin Eigeninteressen, vertreten Sonderinteressen, machen, lassen sich von Lobbyisten beeinflussen, die an diesen Staatsapparat rankommen wollen und ihn zu seinen Gunsten beeinflussen wollen. Also das muss man schon im Auge haben.
Okay, also du siehst eigentlich, dass die Leute, die kommen in die Politik, respektive in den Staatsbetrieb. Und da, wenn ich dich richtig verstehe, da machen sie dann auch trotzdem nur ihre Politik, respektive folgen ihre Ziele, die für sie auf egoistischer Ebene zum richtigen Ziel führen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, selbstverständlich. Also so ist der Mensch nun mal. Die meisten Menschen schauen zunächst mal auf sich selbst und ihre Liebsten. So ist der Mensch. Das ist auch nichts Verwerfliches daran. Mhm. Das ist nichts daran auszusetzen. Aber wenn wir so tun, als ob Politiker auf einmal alle eigenen Interessen über Bord werfen, wenn sie Politiker werden, dann machen wir uns etwas vor. Natürlich, wenn man in den Staatsapparat hineingewählt wird, also zum Beispiel ins Parlament, dann hat man zum Beispiel einen Anreiz, die eigenen Löhne zu erhöhen. Das kann man ja als Parlamentarier, wenn man die Mehrheit dafür ist, werden einfach mal kurz die eigenen Löhne erhöht. Verschwiegen wird, wer im Gegenzug dafür bezahlen muss. Das sind die Bürger. Also wir haben hier gegenseitige Interessen von Politikern und Bürgern. Das gleiche Spiel, wenn es um Überwachung, um Macht und Kontrolle geht. Also hier möchte man die eigene Macht natürlich möglichst ausdehnen. Man möchte möglichst viel zu sagen haben und kontrollieren können, also als Wichtigtuer sich aufspielen können. Und auf der anderen Seite verlieren dann die Bürger, die durch Regulierungen, Verbote, Bevormundung geplagt werden.
Aber ist es nicht ein bisschen plakativ gesagt, oder? Jetzt ist natürlich so, hier in Politik ist natürlich auch einfach, Politiker-Bashing zu machen, oder? Ist mir schon klar, dass du nicht denkst, dass alle so sind, aber warum siehst du diese Tendenzen? Warum haben wir das? Also, ja, warum sehen wir diese Veränderung in der Politik?
Vermutlich, und das ist meine These, das ist deshalb so, weil der Staat immer weiter aufgebläht wird. Also man hat als Politiker immer mehr zu sagen, nimmt sich selbst immer wichtiger, hat das Gefühl, man müsse jetzt die Gesellschaft steuern, weil die Menschen ja immer unmündiger und dümmer werden, was sie tatsächlich werden könnten, wenn man das beobachtet, weil je mehr man Kompetenz von dem Bürger wegnimmt, desto unverantwortungsvoller, desto unmündiger verhalten sie sich tatsächlich. Und diese Tendenz ist eine self-fulfilling prophecy. Und wenn man einfach glaubt, ja, die Bürger werden immer unmündiger, deshalb müssen wir mehr tun, wird diese Tendenz immer weiter verstärkt. Und deshalb ist es so, dass Politiker das wahrscheinlich zu Recht glauben, dass sie da immer mehr steuern müssten.
Aber sind wir nicht als Gesellschaft auch selber verantwortlich dafür? Also, wenn du jetzt diesen Punkt aufnimmst, eben, dass die Politiker ja das sehen, ja, die Leute müssen irgendwie geführt werden und so weiter. Ist es ein gesellschaftliches Thema, dass wir auch immer mehr dem Staat abgeben möchten? Dass der, ja, es ist auch bequemer, ich sage jetzt mal, Geld zu beziehen, Grundeinkommen, in Deutschland heißt es Bürgergeld, bei uns Arbeitslosengeld, schieß mich tot, da gibt es so viele Töpfe, wo man irgendwie umverteilen kann, oder? In der Schweiz auch Prämienverbilligungen, zum Beispiel für die Krankenkassen, oder wenn immer mehr, ja, nicht mehr so viel bezahlen und ja, vom Staat sozusagen Geld bekommen, ja, dann gibt es keinen Anreiz, das zu verbessern, oder? Ja. Ist es nicht einfach ein, sind wir nicht selber schuld? Sind die Bürger nicht selber schuld?
Nicht
die Politiker?
Nein, weil man kann nicht einfach die Bürger als Kollektiv betrachten und sagen, wir sind selber schuld. Vielleicht sind einige schuld, die anderen aber nicht. Also ich persönlich habe meines Wissens noch nie für Unfreiheit an der Urne gestimmt und gesagt, hey, bitte plündert mich ein bisschen mehr raus und bevormundet mich noch ein bisschen mehr. Nein, vielleicht sind diejenigen schuld, die da ja gestimmt haben zu solchen Gesetzen oder zu höheren Steuern. Also man kann nicht sagen, das ist die Verantwortung der Gesellschaft. Verantwortung kann nur ein Einzelner tragen für seine Handlungen, weil nur ein Einzelner handeln kann. Klar, das Kollektiv, wenn wir jetzt die gesellschaftliche Sphäre betrachten und schauen, wohin bewegt sich das in der Tendenz, also die Mehrheit der Leute, also quasi, wenn man das so anschauen will, dann ist es schon so, dass diese zunehmende Entmündigung, also dass das auch gewollt ist, dass man sagt, man möchte die Risiken des Lebens, die möchte man irgendwie outsourcen an jemanden, der das für mich abnimmt. Und das war eben der Sozialstaat, der Wohlfahrtsstaat, das war der Akteur, den man so als Kompromiss zwischen Kapitalismus und Sozialismus gesehen hat. So ein bisschen Marktprozesse hier, kapitalistische Elemente und ein bisschen da Absicherung, soziale Netze spinnen für diejenigen, die da durchfallen durch diese marktwirtschaftlichen Prozesse auf der anderen Seite. Und das Problem war einfach, dass diese Netze immer größer und umfangreicher wurden, dass die Marktwirtschaft so verstrickt sich mittlerweile hat, dass sie nicht mehr funktionieren kann. Und deshalb wir an einem Punkt angekommen sind, dass wir diese Netze hier wieder zerschneiden müssen, damit wir überhaupt weiter funktionieren können, damit der Wohlstand und der Frieden auch erhalten werden kann.
Aber eben, es ist ja schön, ich muss nicht mehr arbeiten gehen oder der Gedanke, ich bekomme Geld dafür.
Ja.
Das frohlockt schon. Ist schon ein schöne Gedanke, oder?
Absolut. Das ist ein schöner träumerischer Gedanke einer Traumwelt, einer Vorstellung so vom paradiesischen Zustand, dass wir nicht arbeiten müssten. Die nackte Realität ist halt leider einfach, dass wir arbeiten müssen, um zu überleben. Entweder wir machen es selbst oder jemand anders arbeitet für uns, damit wir überleben können. Weil die Lebensmittel, die liegen nicht einfach so da und fliegen uns in den Mund rein. Jemand muss die zusammenpflücken, muss sie anbauen, muss produzieren, verpacken, aufbewahren und so weiter. Also jemand muss arbeiten, damit wir überleben können. Die Frage ist, leisten wir unseren persönlichen Beitrag dafür oder outsourcen wir das? Und in der vermeintlichen Irrvorstellung, oder nicht in der Vermeidung, sondern in der tatsächlichen Irrvorstellung, dass das irgendein Magier uns abnehmen könnte namens Staat. Aber der Staat kann nur Mittel ausgeben und verteilen und verschenken, die er zuvor jemandem weggenommen hat.
Aber hier kommt ein guter Punkt ins Spiel. Der Staat kann nur ausgeben, was er vorher jemandem weggenommen hat. Verstehen das die Leute? Verstehen das die Leute, wie diese Mechanismen wirklich funktionieren? Oder wie siehst du das, das ganze Thema Geld? Das ist ja so ein, wie gesagt, der Staat gibt aus, wenn ein Politiker sagt, wir geben jetzt Bürgergeld aus in Deutschland oder wir erhöhen die Arbeitslosen, die Beiträge und so weiter. Irgendwoher muss es kommen. Aber verstehen das die Leute wirklich auch? Oder siehst du das auch als ein Problem oder nicht? Oder?
Absolut, ja. Also die meisten Leute, ich würde sagen, eine Mehrheit versteht das nicht. Tatsächlich, die ökonomische Bildung in unserer Gesellschaft hat stark nachgelassen, das stelle ich schon fest. Wenn die Leute sagen, ja, aber ich finde, der Staat soll das bezahlen. Und dann, wenn man fragt, ja, aber wer ist denn der Staat, dann ist es fast schon Ende Gelände. Also man weiß gar nicht mehr, woher kommt überhaupt das Geld. Ja, aber der Staat muss ja jemandem wegnehmen zuerst. Also uns selbst, wenn wir sagen, ich finde, der Staat soll zum Beispiel kostenlos Gesundheitsleistungen zur Verfügung stellen, heißt das nichts anderes als, ich finde, der Staat soll uns alle ausrauben, damit er nachher mit unserem ausgeraubten Geld wieder unsere Gesundheitsleistungen zahlen kann. Also es ist so ein Aberwitz, oder? Aber das verstehen die Leute oftmals nicht, dass das Geld, das der Staat ausgibt, von ihnen selbst kommt. Klar, man kann dann sagen, ja nein, ich bin ja nicht ein Superreicher, er soll es von den Superreichen nehmen. Und da kommen aber wieder andere Mythen ins Spiel, wie zum Beispiel der Nullsummenglaube, dass die Vorstellung, dass die Ökonomie, die Volkswirtschaft eine Art Kuchen ist, die jedes Jahr so fix fertig gebacken aus dem Ofen rauskommt. Das ist immer genau gleich groß. Man muss nur richtig dann fair verteilen, dann ist es eine faire Welt. Aber diese Kuchengröße hängt eben stark von den Anreizen im System ab. Wenn man natürlich sagt, möglichst viel Steuer für die Superreichen, dann wandern die aus oder stellen ihre Produktivitäten ein, ihre produktiven Arbeiten, der Kuchen schrumpft zusammen und die Armut wird riesengroß. Wie wir das in sozialistischen Systemen ja gesehen haben, wo die Leute ihre Haustiere verspeisen mussten, um überhaupt genug zu essen zu haben. In Venezuela passiert vor ein paar Jahren. Also das verstehen die Leute nicht, dass dieser Kuchen nicht immer gleich groß wird und dass es stark auf Anreize ankommt, wie tiefe Steuern, gute Rahmenbedingungen, geschützte Eigentumsrechte. Dann wächst der Kuchen potenziell unendlich an. Und das ist ja das Schöne an der Marktwirtschaft, für die ich mich so mit Leib und Seele einsetze.
Aber es ist ein schwieriges Konzept. Also ist ein schwieriges Konzept, das ganzheitlich auch zu verstehen. Und wir sehen sie aber trotzdem, dass die Politiker in Europa so gewählt werden, wie wir sie jetzt haben. Also Deutschland eben extrem polarisierende Politik momentan mit den Grünen, mit SPD und so weiter. In der Schweiz haben wir auch solche Kämpfe schon nicht ganz so hart, nehme ich zumindest wahr. Ich bin jetzt nicht so super Politik involviert jetzt wie du, oder? Aber die Leute, anscheinend hat das Ganze gepasst für die Leute, sonst hätten sie ja diese Politik nicht gewählt.
Ja, man muss aber auch schon sehen, dass viele Leute resigniert haben und sich gar nicht mehr an Wahlen beteiligen, weil sie denken, es ist alles Theater, das da gespielt wird und ja, die machen in Bern dann sowieso, was sie wollen. Mhm. Also ich sehe eine große Politikresigniertheit auch wegen diesen Tendenzen, dass man, ja, man kann ja, es gibt ja dieser Mythos wurde von vielen bereits durchschaut. Also wir haben zwar eine Demokratie, so eine halbdirekte Demokratie und viele meinen noch, ja, man muss einfach die richtigen Vertreter wählen, damit alles wieder gut, aber die unterliegen ja auch denselben Anreizen wie ihre Vorgänger zum Beispiel. Also es wird sich nicht grundlegend etwas ändern, wenn wir nicht das System verändern und zwar hin zur Entpolitisierung vieler Gesellschaftsbereiche, die wir in den letzten Jahrzehnten stark ausgebaut haben, das müssten wir irgendwie stark zurückbauen. Ich weiß, es ist schwierig, das zu erklären, weil wenn man den Leuten sagt, ja, ich stehe ein für eine privatisierte Bildung oder als wir diese staatliche Bildung zurückfahren zugunsten von mehr Wettbewerb im Bildungsbereich, sagen die Leute, ja, willst du dann die Bildung abschaffen? Denn ohne Staat finanziert das ja niemand. Das muss man immer zuerst erklären, dass es nicht darum geht, die Bildung abzuschaffen, sondern eine bessere, qualitativ hochstehendere, günstigere Bildung zu bekommen, indem wir Wettbewerbsprozesse erlauben, indem wir die Schulen verpflichten, dass sie selbst ihre Gelder erwirtschaften müssen. Das heißt, sie müssen kundenorientierter zum Beispiel sein. Sie müssen schauen, dass es den Kindern gefällt in der Schule und den Eltern gefällt, was sie da anbieten und sich auch messen gegenseitig und nicht, dass einfach Einnahmen zwangsweise sowieso reinkommen. Da muss man sich nicht bemühen, die Bildung wird schlechter, alles, ja, es kommt dieser Dilettantismus rein und das sind diese Prozesse, die in allen Gesellschaftsbereichen momentan aktiv sind.
Wie kann man das durchbrechen?
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man es durchbrechen könnte, aber wenn man so zwei große Ebenen aufspannen will, dann ist es einerseits die Möglichkeit, dass man mit Mehrheitsreformen versucht, das ganze System zu ändern. Also, dass wir versuchen, die Mehrheit zu überzeugen von freiheitlichen Reformen, indem wir darüber sprechen, wie wir jetzt beide das gerade tun, indem wir die Botschaften verbreiten und darüber ja auch das erklären den Leuten, wie das denn funktionieren würde, ist ein schwieriger Weg, weil eben 50% muss man da diese Hürden überschreiten, damit diese Reformen dann wirklich auch durchgesetzt werden können. In der Schweiz vielleicht noch möglich bei gewissen Dingen, in anderen Orten hoffnungslos verloren. Der andere Weg wäre, etwas gänzlich Neues aufzubauen, also unternehmerisch aktiv zu werden, vielleicht alternative Gebietskörperschaften aufzubauen, wie das zum Beispiel Titus Gebel mit seinen Free Private Cities versucht, also wirklich versucht, mit den bestehenden Regierungen Territorien abzuhandeln, also auszuhandeln, wo man dann individuell, unabhängig neue Gesetzgebungsprozesse aufgleisen kann, die freiheitlicher sind. Bitcoin ist ein Thema, wir kommen wahrscheinlich auch darauf zu sprechen. Also es ist auch so eine unternehmerische Initiative, wie man das Geld dem Staat entreißen könnte. Da braucht es ja keine Reform für eine Mehrheitsreform, wo man sagt, wollen wir den Bitcoin einführen oder nicht, sondern es wurde einfach eingeführt, weil es unternehmerisch so vorangetrieben wurde.
Da kann ja jemand direkt sagen, ja eben, Bitcoin, wenn wir das Thema aufnehmen möchten, die Staaten werden es eh verbieten, die Politiker werden es nicht zulassen, Geldkonkurrenz oder respektive Währungskonkurrenz sozusagen, wird doch sowieso auch in Politik so sein. Also kein Politiker, das Establishment wird das doch nicht zulassen. Ja. Doch bevor wir auf diesen Punkt eingehen, wer ist das Establishment? Wer sind die? Oder man hört immer wieder, ja, die wollen es nicht und ich weiß nicht, wie weit du gehst, aber viele Leute sagen da zum Beispiel auch, ja, wir haben eine Weltregierung, die wir haben möchten, oder Richtung Sozialismus, WEF, Klaus Schwab und wir, die Leute, die da alle involviert sind und so weiter. Wie siehst du das? Wer sind die? Gibt es diese Tendenzen wirklich?
Ich sehe diese Tendenzen schon, also Das ist natürlich schwierig, jetzt das Establishment zu definieren und auch Personen da genau einzuordnen, wer das genau alles ist. Aber natürlich würde ich es jetzt im Groben so definieren, dass es diejenigen Leute sind, die vom heutigen etatistischen System profitieren, indem sie zum Beispiel eben in der Zeit, wo es noch freiheitlicher war und zu und her ging bei uns und auch in anderen Ländern, wo sie zum Beispiel ihre Firmen gründen konnten und Großkonzerne daraus entstanden sind, indem sie am Anfang durchaus erfolgreich gewirtschaftet haben im Sinne der Kunden. Das System wurde mittlerweile so korrumpiert, dass wir nicht mehr von Kapitalismus oder Marktwirtschaft sprechen können, sondern es ist eine Art Korporatismus entstanden, also eine Verbandelung von Big State und Big Business, und die machen jetzt gemeinsam ihre Dinger, zum Beispiel am WEF in Davos und anderen Foren wie G7 und so weiter. Also diese Lobbying-Interessen, die überall reinspielen, um eben Regulierungen zu bekommen, die den Big Businesses helfen, die gibt es. Und ich würde sagen, das Establishment sind so quasi diese Big Business, Big Government verbandelten Akteure, die einfach nicht zulassen wollen, dass wir normalen Bürger, in Anführungszeichen, oder kleinen KMUs und so weiter, dass die irgendwie Marktanteil dann abluchsen auf fairem Weg. Sondern sie wollen sich da diese Markteintrittshürden erschaffen, wie so Könige in ihren Burgen da diese Mauern bauen, damit niemand mehr diese Marktposition dann bestreiten kann, die sie aktuell innehaben. Und das tun sie mit allen Mitteln.
Also dann siehst du das mehr als ein Rendite-Geld-Verdienen-Thema, also reines... Ja, andere können sagen, bereichern. Ich will mehr haben, noch mehr Geld, noch mehr Einfluss, noch mehr Macht. Das Problem ist schlussendlich.
Es ist sicher eine Komponente. Es mag noch andere geben, wie die Lust an der Macht, die Lust an der Kontrolle über die Bevölkerung und andere crazy Ideen. Ich weiß nicht, was die Leute sich alles denken, wenn sie da in den Spiegel schauen und sich sagen, ich will das und das noch Ziel erreichen. Ich kenne die Leute ja nicht. Aber ja, also es ist sicher eine Komponente, es ist sicher das Geld, und Geld regiert die Welt, und natürlich kann man mit Geld, das Geld ist momentan bei Big Business, Big Government angesiedelt, können sie viele Akteure bestechen, bezahlen, anstellen, damit sie in ihrem Sinne die Freiheit der anderen unterdrücken.
Und da könnte man einfach sagen, okay, der Kapitalismus ist schuld, wir brauchen Finanzkontrollen, muss schauen, wo das Geld hinfließt, und eben, man nimmt es halt diesen Reichen weg. Also ist eine perfekte Argumentationskette, die man hier bilden kann, und Problem gelöst.
Also sofern das Geld unrechtmäßig gewirtschaftet wurde, also durch Zwang und irgendwelche Vorschriften, zum Beispiel jetzt in dieser Impfkampagne, wo die EU einfach mal den Bürgern mit Steuergeldern irgendwelche Impfstoffe einkauft, das sind ja Zwangsgelder, die dann benutzt werden, um etwas zu kaufen und dann noch sie aus der Haftung zu entlassen, da bin ich schon der Meinung, die sollen das Geld zurückgeben, weil das ist nicht rechtmäßig gewirtschaftetes Geld. Aber wenn es jetzt darum geht, wenn es undurchschaubar ist, woher, also man kann ja nicht da Jahrhunderte zurückgehen und schauen, wo, welche Transaktionen und so weiter, ist wahrscheinlich schwierig. Das Einfachste, was man tun könnte, ist mehr Wettbewerb zulassen, all diese Regulierungen, Verbote zurückfahren auf ein absolutes Minimum, damit eben wieder Competition, also Wettbewerb auf den Plan treten kann, damit wir wieder als Konkurrenten zu diesen Großen auftreten können und frischen Wind in diese Branchen reinbringen können. Weil dann müssen sie wirklich im Dienst der Kunden Leistungen anbieten und können da nicht etwas schachern für sich mit der Regierung zusammen. Die Regierung ist dann wertlos, weil die Regierung darf nicht mehr Sonderinteressenregulierung dann erlassen. Die darf nicht mehr Steuern erheben, um da Subventionen auszuschütten an diese hochprivilegierten Branchen und so weiter.
Aber eben, ist es nicht einfach der Kapitalismus schuld?
Was ist der Kapitalismus? Es kommt darauf an, wie man Kapitalismus definiert. Das ist ein sehr schwieriger Begriff. Ich weiß, viele verstehen den anders, als ich ihn verstehe.
Wie verstehst du ihn?
Ich verstehe Kapitalismus als ein System, wo das Privateigentum zu 100% geschützt ist.
Okay.
Also das Eigentum ist unantastbar, jedes Einzelne. Das rechtmäßig erwirtschaftete Eigentum oder geschenkt bekommene Eigentum darf mir niemand rechtmäßig wegnehmen, es sei denn, wir machen einen Vertrag. Sagst du, okay, du verkaufst mir die Kamera oder das Mikrofon, ich unterschreibe den Vertrag und ich gebe dir das Geld rüber und du gibst mir die Kamera. So, das findet alles auf Augenhöhe statt und auf Unterwahrung dieses elementaren Menschenrechts des Privateigentums. Das ist für mich Kapitalismus. Sozialismus auf der anderen Seite, wenn wir gleich das Gegenbeispiel nehmen, ist das System, wo das Privateigentum zu 100% ausgehöhlt wird. Also nichts mehr gehört einem selbst, alles gehört der Allgemeinheit oder dem Kollektiv, also allen gehört nichts, in anderen Worten.
Wie ist das Zitat von WEF oder Klaus Schwab, you own nothing and will be happy, glaube ich, oder?
Sehr sozialistisches Zitat natürlich, ja.
Woher kommt das, weißt du das?
Also das hat er so gesagt.
Hat er das wirklich so gesagt?
Ja, das glaube ich hat er. Also,
meinst du, dass er das ernsthaft gemeint hat?
Ja, ich glaube schon. Also Klaus Schwab ist natürlich jemand, der sehr verklausalisiert kommuniziert und sehr vorsichtig ist mit seinen Worten. Also er schreibt auch spannende Bücher, habe auch ein paar von ihm gelesen. Industrielle Revolution 4.0 und so weiter. Er schreibt natürlich immer so in dieser euphemistischen Sprache, wo es gut klingt. Aber wenn man genau hinschaut, was heißt denn das eigentlich, geht es eigentlich immer darauf hin, dass es noch mehr Einfluss des Staates sein soll, die dann wiederum noch mehr Privilegien für irgendwelche Großkonzerne schaffen soll. Also er ist das der Inbegriff des Korporatismus für mich.
Aber ist schon wild, wenn du so drüber nachdenkst, oder? Du wirst nichts mehr besitzen und wirst happy sein.
Er hatte wahrscheinlich auch diese, also ich glaube, das wurde anhand von diesen Sharing Economy Sachen auch gemacht. Also man
hat das aus dem Kontext irgendwie auch gezogen, oder nicht?
Ich glaube schon, dass, nein, ich glaube nicht aus dem Kontext gezogen. Ich glaube schon, dass das seine Wunschvorstellung wäre, weil er das stark mitprofitieren würde, weil er ja Teil dieser Elite ist. Mhm. Aber ich glaube, er hat das eher im Zusammenhang gemeint oder so kommuniziert, dass eben diese Sharing Economy mit Uber und so, dass man sagt, man muss ja kein Auto besitzen, man kann einfach via App eins bestellen und dann kommt jemand und nimmt einen mit. Aber ich meine, das ist natürlich ein Irrtum, das müsste auch jemandem gehören, dann dieses Auto, der das dann einem abholt und so weiter. Also wenn man einfach Eigentümer ist, dann hat man die vollständige Kontrolle über die Sachen, wenn der Staat nicht mit Regulierung und Verbote dann hineinfunkt. Mhm. Also wenn das Privateigentum geschützt ist.
Ja, jetzt sind wir ja beim WEF gewesen. Ich glaube, da können wir Stunden darüber diskutieren. Oder ist auch ein sehr spannendes Thema, finde ich. Also es polarisiert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, mich fasziniert es auch. Mich fasziniert es, wenn man so drüber nachdenkt. Weil viele sagen ja relativ schnell, ja, das WEF und eben diese globalen, weiß ich wer, da alles, Bill Gates und weiß ich was, oder die Eliten und so weiter. Aber wenn man sich wirklich mal Zeit nimmt, ja, was sind das für Menschen? Oder wie läuft das ab? Die treffen sich ja nicht, klar, sie treffen sich im WEF und G7 und so weiter, aber die sind sich auch nicht immer einig für alles, oder? Das ist ja nicht so einfach, man sagt, okay, da geht man hin, da ist ein König, Kaiser oder der Diktator und sagt, in diese Richtung geht's, oder?
Nein, klar, also das würde ich auch nicht sagen, dass da alle einer Meinung sind. Das ist auch ein überspitzter Irrglaube von dieser Szene, die sagt, ah, das WEF ist an allem schuld und das sind alles böse Leute, die da nur schon hingehen. Das so weit würde ich niemals gehen. Ich glaube, die Eliten sind untereinander auch teilweise gespalten, wenn es um gewisse Themen geht. Aber natürlich gibt es diese Tendenzen, das finde ich nicht gut, dass man die Staatsgewalten versucht einzuspannen. Da werden ja wichtige Staatsvertreter auch eingeladen, nicht nur die Regierungschefs, sondern eben auch Zentralbanken, Akteure und so weiter, die da eben diese Geldpolitiken in den Ländern kontrollieren. Und das halte ich schon für problematisch. Mhm.
Jetzt, wenn wir mal so ein bisschen auf die Schweiz zurückkommen, wir sind ja eigentlich ein dezentraler Staat. Sind wir das oder sehen wir das nicht?
Wir waren es einmal.
Was heißt?
Ja, es hat natürlich starke Zentralisierungstendenzen in den letzten Jahrzehnten stattgefunden und wir waren ursprünglich, unser Staatsaufbau war tatsächlich ein dezentraler. Ist er gewissermaßen auch heute noch im Vergleich zu anderen Ländern. Also wir haben den Aufbau mit 26 Kantonen, Halbkantonen, etwas über 2200 Gemeinden, Bezirksebene gibt es noch. Also es gibt diese Zergliederung, wo Rechtsetzungskompetenzen auch in gewisser Autonomiehöhe erlaubt ist. Und das finde ich eigentlich sehr gut, weil ich bin großer Anhänger des politischen Wettbewerbs, also dass wir diese Experimente zulassen können, dass eine Gebietskörperschaft zum Beispiel sagen kann, wir probieren es jetzt einmal ohne Maskenzwang, zum Beispiel, wenn eine Gesundheitskrise auftritt. Wir setzen voll auf Eigenverantwortung. Mhm. Und jemand anderes sagt, nein, wir wollen da Impfzwang, Maskenzwang, Covid-Zertifikat oder was auch immer für Krankheitszertifikate. Und dann schauen wir einfach mal, wer am Ende dann besser rauskommt. Es sind jetzt ja gerade Zahlen rausgekommen, die gezeigt haben zum Beispiel, dass Schweden mit einer Übersterblichkeit von 4,4% in den Jahren 2020 bis 2022 am besten in ganz Europa gefahren ist im Vergleich zu allen anderen Ländern, wo der Durchschnitt bei 11,1%, glaube ich, lag, Übersterblichkeit in diesen Jahren. Und das zeigt ja, dass Schweden wurde kritisiert für seine Laissez-faire-Politik in den Pandemiejahren. Und das zeigt einfach, wir brauchen Wettbewerb. Wir wissen nicht von vornherein, was das Beste ist. Wir können es nur vermuten. Und wir müssen es einfach ausprobieren. Und wenn es dann Wettbewerb gibt, dann können die Politiker auch zur Rechenschaft gezogen werden. Man kann gescheiterte Systeme wieder fallen lassen und man kann Bewährtes übernehmen und und auch die Bürger entscheiden lassen und mit den Füßen abstimmen lassen. Wenn sie sagen, sorry, aber das geht ja gar nicht, ihr übertreibt es mit zu hohen Steuern, zu viel Regulierung. Ich gehe jetzt zum Beispiel in den Kanton Schweiz, Kanton Zug, da gefällt es mir besser, da lässt mich der Staat mehr in Ruhe und so weiter. Diese Vorteile gibt es.
Aber es ist ja trotzdem, also in ich weiß nicht, wie stark du das verfolgst, aber wir haben auch immer der deutsche Kunden und deshalb, ich habe viele Beziehungen auch nach Deutschland und mich interessiert es auch, was politisch in Deutschland läuft und da sehen wir einfach, letztendlich ist eine grüne Politikerin gewesen, ich habe den Namen jetzt vergessen, die war auf so ein, also Twitter, X, die App, oder? Mhm. Was für ein Name, X, einfach so. Twitter kann sich jeder merken, schlechtes Branding, neu, aber die war in so einem Twitter-Space drin und hat sie völlig die Fassung verloren. Hast du das mitbekommen?
Nee, nicht. Um was ging es da?
Über Corona. Also wirklich da, die hatten eine offene Diskussion, oder? Ja, man muss halt diese Corona-Vergangenheit auch aufarbeiten, oder? Mhm. Und die ist komplett eskaliert. komplett und hat alles den Leuten an den Kopf geschmissen, wie dumm die sind und niemand ist ja gestorben quasi und es ist nicht so schlimm, als wäre eine Atombombe hochgegangen und so weiter, oder? Aber wir sehen einfach, diese Themen polarisieren. Wir schaffen es nicht mehr, miteinander irgendwie normal zu diskutieren. Also ich sehe vor allem auf der politischen Ebene. Auf der politischen Ebene ist das noch viel extremer, so dieser Zündstoff, oder? Wie die Politiker sich aneinander aneinander geraten.
Absolut, ja.
Wie ist das in der Schweiz? Wie siehst du dieses Klima? Weil Deutschland, sagen wir immer, ja, 2-3 Jahre voraus, oder? Gegenüber der Schweiz. Auf allen Ebenen sehen wir das in der Schweiz auch, dass wir solche extremen politischen Strömungen haben, dass wir nicht mehr miteinander reden können.
Das gibt es sicher auch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Deutschland jeweils abläuft, weil ich nicht da lebe. Also ich kann es schlecht beurteilen, wie es genau da vor ist. Aber ich habe viele Stimmen auch gehört, die sagen, es sei ganz schlimm in Deutschland. Also man könne gar nichts mehr sagen. Und in der Schweiz gibt es aber auch diese Tendenzen, glaube ich, dass wir uns in diese Richtung bewegt haben, dass wir nicht mehr miteinander sprechen können, dass da, ich sage jetzt mal provokativ, diese Etatismus-Religion, diese Staatsgläubigkeit, dermaßen weit vorangeschritten ist, also es ist wie eine Quasi-Religion geworden für die eine Seite. Mhm. Und wenn man das angreift, ist es wie ein Religiöser, der sich in seiner Religion beleidigt fühlt und der teilt dann aus, emotional. Der Verstand bleibt oftmals nicht mehr eingeschaltet und es geht dann wie vielleicht bei dieser grünen Politiker, drehen einfach dann alle Sicherungen durch. Ja, ich glaube, der Verstand ist bei vielen weg. Radiert worden durch diese, vielleicht nicht durch diese Maßnahmen, aber einfach diese, es wurde halt jahrelang das Narrativ propagiert und die Leute haben vermutlich immer die gleichen Medien auch konsumiert, wo das als gut dargestellt wurde, die andere Seite als böse, verantwortungslos, verschwörungstheoretisch und weiß nicht, was alles Böses noch obendrauf gekommen ist. Also, ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch ein unverantwortlicher Medienkonsum war, einfach nur immer Staatsfernsehen zum Beispiel und die Mainstream-Tageszeitungen zu konsumieren, anstatt mal einfach mal über den Tellerrand zu schauen und schauen, ist das wirklich die Wahrheit oder könnte man das auch anders sehen?
Du hast ja die Initiative, haben wir am Anfang auch gesehen, No Billag. Wie heißt sie genau? No Billag?
Ja, das war das Kürzel, die Volksinitiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Okay.
Es ist ein emotionales Thema. Wie gesagt, in Deutschland genau dasselbe mit den ganzen Finanzierungen von den Staatsmedien und so weiter, in der Schweiz auch. Wie siehst du die Rolle der Medien generell?
In Bezug auf was jetzt allgemein? Was?
Ja, du hast vorher gesagt, Corona haben sie einen wichtigen Einfluss gehabt. Sehr starken Einfluss auch, oder? In welche Richtung sie gedrängt haben und so weiter. Wie schaut denn für dich eine optimale Medienlandschaft aus?
Ja.
Wenn du sagst eben, du warst auch für diese Initiative, das zu kürzen und so weiter, dann schaffen wir ja unsere heilige SRF ab, oder?
Nein, das war wirklich nicht das Anliegen. Also idealerweise, vielleicht, was wären die Aufgabe eines Mediums in einer freien Gesellschaft? Also Medien hätten aus meiner Sicht die Aufgabe, den Staatsgewalten auf die Finger zu schauen. Und zwar eben, das sind für mich die Mächtigen im Lande, weil sie das Gewaltmonopol kontrollieren. Sie können das Gewaltmonopol in Gang setzen und anderen Bürgern im Land mit Gewalt androhen oder sie sogar anwenden, um ihren Willen aufzuzwingen. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass diese Staatsgewalt im Zaum gehalten bleibt, dass es keine Machtanmaßung, keinen Machtmissbrauch gibt und die Medien haben solchen Missbrauch der Staatsgewalt aufzudecken. Das wäre aus meiner Sicht das Optimum, also eine der wichtigsten Aufgaben, die ein Medium, ein verantwortungsvolles Medium wahrnehmen müsste. Jetzt ist es aber so, dass sich diese Medien Konzerne und vor allem die Staatsmedien immer mehr verbandelt haben mit den politischen Akteuren, dass man immer sogar noch gepusht hat und gesagt hat, nicht mehr die Rolle des Gralshüters war der Freiheit, der individuellen Freiheit und gesagt hat, hey, Achtung, ihr geht hier einen Schritt zu weit, ihr müsst euch auch im Zaum behalten und dürft nicht einfach Regeln brechen und was Maßnahmen einführen, die nicht verfassungskonform sind und so weiter. Sondern sie haben sogar noch gepusht und gesagt, ja, ihr müsst jetzt, wieso geht das nicht schneller und so, wieso werden jetzt die Maßnahmen sogar noch gelockert, seid ihr wahnsinnig. Also das ist die Kritik, beschränkt sich immer auf antifreiheitliche Dinge. Also ich habe kaum Journalisten gesehen, einige Ausnahmen gibt es, es sind nicht alle so, aber kaum Journalisten gesehen, die an Medienkonferenzen des Bundes da kritische Fragen gestellt haben. Und zwar im Sinne von, okay, und wo ist die Evidenz? Ist das wirklich so gefährlich? Oder macht jetzt hier ein Tamtam um nichts? Müssen wirklich jetzt alle zu Hause bleiben? Müssen wir so große Teile der Gesellschaft ausschließen, um quasi die Alten zu schützen, die da anfälliger waren? Und. Also eigentlich die Hauptaufgabe wäre, auf die Finger zu schauen. Das können sie aber nicht, wenn sie von den Akteuren abhängig sind, finanziell, die sie eigentlich kritisieren müssen, weil die Hand, die einen füttert, die beißt man in der Regel nicht.
Über die letzten Minuten, was wir alles diskutiert haben, geht es ja generell jetzt bei dir, wenn ich dich richtig interpretiere, immer, Du siehst, wichtig ist Freiheit durch Wettbewerb. Wenn ich das richtig zusammenfasse. Egal, das wird einen positiven Einfluss haben auf die Politik, das wird einen positiven Einfluss haben auf die Bildung, allgemein wie wir leben, auf die Medien und so weiter. Alles, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kannst du mich gerne korrigieren, geht alles zurück auf mehr Wettbewerb, mehr Freiheit, also mehr, ich sage jetzt weniger Staat, bedeutet mehr Wettbewerb resultiert schlussendlich auch durch natürlich die Abbauung von den Regulierungen, von den Hürden, mehr Freiheit und so weiter, dass wir das einfach so ein Minimum runterschrauben.
Ja.
Ist also das richtig? Oder wie würdest du das besser zusammenfassen?
Also das ist fast zu 100% richtig. Ich würde aber nicht mehr Wettbewerb als alleroberste Maxime festhalten, sondern mehr geschützte Eigentumsrechte. Das ist das oberste Prinzip, das ein Liberaler verfolgen sollte in seinen politischen Ansätzen, weil Wettbewerb ist nicht die oberste Maxime eines Liberalen. Wettbewerb ergibt sich aus geschützten Eigentumsrechten. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Anbieter kommt und ein hervorragendes Produkt macht und alle Kunden wollen nur bei dem kaufen, weil er so gut, so preiswert ist, dann sollen wir nicht hier künstlich diesen Anbieter irgendwie kurz und klein schneiden, sondern wir müssen das verschiedene Einheiten aufteilen, das brauchen wir im Wettbewerb. Wettbewerb ist nicht das oberste Prinzip. Eigentumsrechte sind das oberste Prinzip, was die Kunden selbst entscheiden können, wofür sie ihr hart erarbeitetes Geld dann einsetzen, investieren wollen. Und das haben wir heute bei weitem nicht.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr den Eigentumsrecht, diesen Begriff genau beschreiben. Bei mir kommt sofort Eigentumsrecht, der Staat darf mir nicht mein Haus wegnehmen. Das ist so das Erste, was bei mir so kommt.
Und andere Dinge.
Ja, genau. Vielleicht kannst du das ein bisschen, den Begriff noch ein bisschen greifbarer machen. Was konkret bedeutet Eigentumsrecht?
Also das Eigentum von dir zum Beispiel, das bist du selbst, das ist dein Körper, deine Person und all deine rechtmäßigen erwirtschafteten oder geschenkt bekommenen Güter. Also materielle Dinge, aber auch Körper. Das heißt, im Grunde genommen könnte man es so zusammenfassen, wie es schon in 10 Geboten gestanden hat, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen. Also niemand soll das Recht haben, andere einfach über den Haufen zu schießen, aggressiv sich zu verhalten, den zu verprügeln und da irgendwie das Portemonnaie wegzunehmen oder andere Besitztümer wegzunehmen. Das ist die Grundlage einer friedlichen, friedfertigen Ordnung. Und wenn wir das hinbekommen, dann können wir auch miteinander tauschen auf Augenhöhe. Jetzt haben wir eben einen Staatsakteur, der meint, er sei über allen Menschen und der könne sich einfach erlauben zu töten, zu stehlen, eben Besteuerung zu töten, indem er Leute in den Krieg schickt zum Beispiel und so weiter. Also er kann sich da, wie in einer Zweiklassengesellschaft, sind seine Vertreter irgendwie da und wir Bürger sind da unten, im heutigen Verständnis. Und mein Ziel wäre es, wenn die Eigentumsrechte geschützt wären, wären wir alle gleich. Dann wären wir vor Gesetz alle gleich, da hätte niemand das Recht, anderen einfach etwas wegzunehmen, nur weil er sagt, ja, ich habe jetzt da ein Mäntelchen an, da steht Polizei drauf und ich darf jetzt dir da ein ganzes Haus räumen, nur weil da ich ein bestimmtes Kleidungsstück anhabe oder was auch immer. Also da muss vertraglich etwas dahinter sein. Es muss ein Verbrechen dahinter sein, damit man diese Person dann rechtlich dingfest machen kann. Man kann nicht einfach kommen und etwas wegnehmen.
Was wäre die eine Sache, um diesem Ziel näher zu kommen? Was müsste passieren aus deiner Sicht?
Wir müssten den Staat so weit wie es geht auf das Level der Bürger zurückdrängen. Und zwar möglichst ihn herausziehen aus all den Gesellschaftsbereichen, die er okkupiert hat, in die er sich hineingeschlichen hat und seine Kraken überall um uns herum gewunden hat. Weil überall dort, wo er dann eingreift, setzt er Sonderprivilegien durch. Er setzt seine bestimmten Regulierungen durch, die eben die Sonderinteressenakteure bei ihm dann angeregt haben. Das ist bei allen Branchen so. Beim Thema Medien zum Beispiel war es eben so, dass die Staatsakteure in den Medien Privilegien beziehen, indem sie eben Zwangsgebührengelder erhalten. Andere Medien wie du jetzt mit diesem Podcast, nehme an, du bekommst keine Zwangsgebührengelder. Und eben, da sind wir schon wieder bei dieser Zweiklassengesellschaft. Warum? Du machst hochwertigen Content, warum nicht auch da? Also, aber mein Ansatz wäre nicht, dass du auch Zwangsgebühren bekommst, sondern dass niemand Zwangsgebühren bekommt, sondern dass wir Konsumenten in Eigentumsrechten geschützt werden, dass wir selbst entscheiden können. Ich möchte den Marc Steiner unterstützen mit seinem Podcast, spende da was oder vielleicht das SRF oder vielleicht mehrere Sachen aufs Mal. Oder andere Prioritäten, vielleicht möchte jemand lieber für die Bildung seines Sohnes Geld zur Seite legen und so weiter. Also man soll nicht hineinreden
dürfen. Was kann denn jeder Einzelne dafür tun?
Sich für Freiheit einsetzen, also erstmal das Bewusstsein schaffen, was eine freiheitliche Ordnung wäre, was die Vorteile wären einer freiheitlichen Ordnung, wenn wir auf Mehrheiten abzielen wollen. Oder eben, wenn wir zur anderen Strategie wollen, halt mitmachen bei diesen privaten Gebietskörperschaften, wo man sich versucht loszureißen aus diesen verkrusteten Staatsstrukturen, wo wir sagen, okay, es ist zwar erst in der Entstehung, es gibt da einzelne Gebilde, die momentan am Entstehen sind, aber einfach da aktiv mithelfen, dass es schneller vorangeht, dass die Gebietskörperschaften schneller gebaut werden können, vielleicht auch etwas investieren in Immobilien da vor Ort, dass diese Liegenschaften, diese Parks zum Beispiel, dass die schneller gebaut werden könnten.
Was, wo gibt es solchen Park?
Also es gibt Free Private Cities Foundation zum Beispiel. Ich bin da auch im Stiftungsrat als Legal Disclaimer. Aber da gibt es Möglichkeiten, da kann man sich melden und sagen, hey, ich
also möchte da investieren. Das sind Städte wo?
Das sind momentan zum Beispiel in Honduras ist eine auf einer Insel gebaut, also zwei sogar, auf einer Insel gebaut. Und da gibt es auch lokale, also nicht lokale, sondern Unternehmer von der ganzen Welt, die es versuchen, sich da anzusiedeln unter dieser speziellen Kondition, eben die der Privatstaat anbietet, der ein Unternehmer ist und nicht ein Staat bieten kann. Das heißt, er schließt Verträge mit den Bürgern ab, die nicht einseitig geändert werden können, wie heute beim Staat und beim Bürger. Da kommt der Staat einfach und sagt, sorry, wir passen die Steuern an, jetzt zahlst du 2.000-3.000 Franken mehr dieses Jahr. Gibt es da nicht in diesem Vertrag, weil Verträge nicht einseitig abgeändert werden dürfen, nur im gegenseitigen Einverständnis.
Wie siehst du jetzt da das Thema Kryptowährung und Bitcoin mit reinspielen? Weil ich glaube, da hat es sehr viele Andockungspunkte. Freiheit, freies Geld, freie dezentrale Währung. Ja. Wie siehst du dieses Thema?
Also jetzt in Bezug auf diese Free Private Cities zum Beispiel.
Ja, kannst du das als Beispiel nehmen oder wie siehst du einfach auch, wie siehst du Bitcoin? Was ist es für dich?
Das ist jetzt eine andere Frage zwar, aber eine sehr spannende Frage.
Starten wir mit der.
Bitcoin ist für mich ein sehr spannendes Thema, weil es viele Überschneidungen gibt, Liberalismus und Bitcoin. Also Bitcoin ist für mich ein liberales Projekt, könnte nicht liberaler aufgebaut sein, weil eben diese Dezentralität ins Spiel kommt, diese Begrenztheit eines Geldes, also auf 21 Millionen Einheiten begrenzt. Das heißt, es kann nicht eine Staatsmacht kommen und sagen, ja, jetzt erhöhen wir die Geldmenge um das Doppelte, wenn es eine Krise gibt und dann enteignen wir einfach kalt die ganze Bevölkerung, sondern es ist ziemlich hartes Geld und man weiß, was man damit hat. Klar, man muss dem Code vertrauen, nicht jeder ist dafür jetzt spezialisiert. Wir müssen uns vielleicht auf Experten verlassen, die den Code geprüft haben. Aber Bitcoin ist Open Source, man kann das nachprüfen. Viele haben es nachgeprüft und wollten das auch versuchen zu hacken. Ist nicht gelungen, meines Wissens. Und deshalb ein sehr sicheres Geld, bewährt sich immer länger. Aber es gibt natürlich noch einige Probleme. Ich sage jetzt mal, die Transparenz ist vielleicht ein Problem, dass einfach man ein gläserner Bürger ist, wenn man das nicht ganz schlau aufgleist. Also das ist etwas, was mir noch nicht so ganz gefällt, was es vielleicht noch Verbesserungspotenzial gäbe. Und das andere ist, was ich nicht sicher bin, vielleicht technisch auch zu wenig verstehe, ist, ob sich jetzt Bitcoin wirklich als Geld eignet, also als Transaktionsmittel oder vielleicht doch eher als Wertaufbewahrungsmittel wegen der schlechten Skalierbarkeit, also weil die Transaktionen einfach so langsam über die Bühne gehen und lange Wartezeiten da sind, bis die Transaktion vollzogen ist. Klar, es gibt Lightning Network und so weiter. Aber ich kann es zu wenig beurteilen. Ich habe gehört, es gibt auch ein gewisses Risiko, wenn man auf diesem Layer 1 dann Layer 2 auch oben drauf setzt und da das so abrechnet. Mal schauen, vielleicht bringt die Zukunft ja noch irgendwie ein verbessertes technisches Medium. Ich weiß es nicht.
Genau, also es würde jetzt, könnten wir schon darüber diskutieren. Absolut. Oder auch auf der technischen Ebene, das würde jetzt zu weit führen. Also gerne auch, wenn es sich interessiert, gerne auch auf uns zukommen, schreiben, gerne auch einen Kommentar hinterlassen, dann können wir die Frage da beantworten oder aufnehmen. Der Staat wird doch das nie zulassen. Das ist so einer dieser Punkte. Der Staat, die Politik wird Bitcoin niemals zulassen.
Das ist tatsächlich die größte Gefahr, die ich sehe für Bitcoin. Also nicht, dass es nicht zulassen wird, weil verbieten. Er kann es die Transaktion zum Beispiel verbieten im Sinne von, dass er zu den Händlern geht und diese alle verhaftet, die es anbieten und dass sie mit Bitcoin die Kunden bezahlen lassen. So könnte er es vermutlich tatsächlich restriktiv eingrenzen. Aber die Assets wegnehmen, das kann er ja nicht. Also die Assets sind immer noch bei den Bürgern. Es ist so eine Art Schwarzmarktgeld dann halt, das aber weiterhin existiert und vermutlich kaum mehr zerstört werden kann. Es sei denn, man zerstört das ganze Internet, was ich für unwahrscheinlich halte. Aber wer weiß. Also man muss mit allem rechnen. Es ist etwa so wahrscheinlich, dass ein Meteorit kommt voller Gold oder auf die Erde und dann haben wir unendlich viel Gold und der Goldpreis purzelt da ins Loch. Aber eben, das sind die Risiken, die man kennen muss. Ja.
Ja. Was würdest du sagen? Braucht man heute Bitcoin? Braucht man Gold? Oder was sind so die Lösungen, sich zu schützen, seine Privatsphäre, seine Freiheit zu bekommen?
Ich glaube, Diversifikation ist King. Also so blöd, wie dieser Satz klingt und jeder Finanzberater sagt das wahrscheinlich. Aber Also man weiß schlussendlich nicht, wie die Zukunft kommt. Niemand weiß das mit Sicherheit. Ja. Und wir wissen alle nicht, wie gut es, wie lange es noch in der Schweiz gut geht. Müssen wir mal vielleicht von hier flüchten, weil ich weiß nicht, Atomkrieg und so, unbelebbarer Kontinent, könnte ja sein, auch unwahrscheinlich, aber ja, wer weiß, dass wir irgendwann einfach weg müssen und dann uns an der Grenze dann einfach alles abgenommen wird, was irgendwie materialistisch ist, also Gold, Barren oder so, den sagen die Leute dann einfach so, sorry, das wird konfisziert, dann kannst du gehen mit nichts. Wenn man Bitcoin hat, kann man natürlich über die Grenze gehen, ohne irgendetwas sich anmerken zu lassen. Mhm. Hat natürlich andere Nachteile, dass wenn man es nicht technisch absolut perfekt aufgleist, dass es dann eben hackbar sein könnte, bei sich persönlich, oder dass man die eigene Wallet irgendwie, dass das gehackt wird und die Gelder so abgezogen werden. Also man muss das vermutlich diversifizieren auf verschiedene Assets. Ich würde auf keinen Fall das Geld nur auf dem Bankkonto liegen lassen, weil da schmilzt es dank Inflation einfach nur dahin. Es kann sicher nicht schaden, etwas auch in Gold und Silber und in Bitcoin und vielleicht andere Kryptowährungen zu investieren, weil ich mache mir vielleicht Feinde.
Nein, überhaupt nicht.
Diversifikation
ist also nicht schlecht. Wir stehen ja auch für uns bei uns bei der Academy, klar, Bitcoin hat, das ist das Laufenlernen. Also ohne Bitcoin verstehst du diesen Markt nicht. Wenn du Bitcoin nicht verstanden hast, hast du hier nichts verloren, ganz ehrlich. Aber wir sind hier ganz klar auch offen. Wir haben Kunden, wir begleiten die wirklich in den ganzen Markt rein. Und das ist genau auch diesen Ansatz, den wir verfolgen, dieses offen zu sein. Du erklärst die ganze Bandbreite, du sagst nicht, das ist das Richtige, das musst du tun und wehe, wenn nicht. Das ist genau dieser Ansatz, den wir auch haben. Nein, wir erklären alles und dann, ja, feel free, nimm das, was zu dir passt. Wir unterstützen dich dabei. Mhm. Ob wir es gut finden, so what? Es ist deine Entscheidung, es ist deine freie Entscheidung, tun und lassen zu können mit deinem Geld, was du willst. Ja. Und das geht es, oder? Deshalb, ja, Bitcoin hat einen großen Stellenwert bei uns, muss ich jetzt einfach nur ganz kurz mal kurz, so definieren.
Es ist ja auch die größte Kryptowährung, wenn man es so nennen darf.
Genau.
Zu Recht vermutlich auch.
Wie siehst du denn den generellen Wandel durch Technologie? Jetzt, ich werde nachher gleich noch dein Buch holen. Machen wir hier einen Schnitt, das merkt ihr dann nicht, aber wir haben das Buch jetzt leider nicht hier.
Magic.
Genau, Magic, das hier. Wo siehst du die Welt hingehen mit diesen neuen Technologien? Künstliche Intelligenz, Kryptowährungen. Wie verändert sie unsere Gesellschaft? Wie hilft sie auch, deine Ziele oder das, für das, was du stehst, zu erreichen? Oder wo du hin willst, wo du die Freiheitsrechte siehst und so?
Technologien sind in erster Linie Tools, sind wie Werkzeuge, die wir benutzen können. Wie wir sie benutzen, das hängt von unseren Werten ab. Und deshalb glaube ich, Technologien ersetzen niemals den Wettbewerb der Ideen. Also ich glaube, die Technologien auf unsere Arbeit hier, auf Aufklärungsarbeit, hat sie einen geringen Einfluss, allenfalls in technischer Natur und wie wir das machen. Aber nicht, dass es weiterhin wichtig sein wird. Die künstliche Intelligenz kann uns vermutlich nie abnehmen, dass wir über gewisse Dinge uns selbst aufklären und wissen, wie funktioniert das alles. Was kann man eigentlich einer künstlichen Intelligenz delegieren und was muss man lieber selbst tun, um da den Verstand nicht vollständig auszuschalten? Das ist wie in der Schule, braucht es vermutlich ein gewisses Kopfrechnenvermögen, damit man vernünftig denken kann und nicht einfach alles nur dem Taschenrechnen delegiert. Also das sind wahrscheinlich die gleichen Lernhilfen. Das ist ein nützliches Tool, man kann schneller Operationen dann, aber erst wenn man es verstanden hat, wie, was das überhaupt bedeutet, wenn man 1 plus 1 zusammenzählt, anstatt einfach nur mechanistisch in einen Taschenrechner einzugehen. Also ich glaube, Mensch und Maschinen oder Computer werden weiter in Hand gehen, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Es bietet natürlich neue Möglichkeiten für das Böse und neue Möglichkeiten für das Gute.
Technologie ist neutral.
Ja, vermute ich schon. Also ich wüsste jetzt nicht ein Argument, das sagt, eine Technologie ist nur böse oder nur gut.
Genau.
Man kann auch die Blockchain-Technologie natürlich fürs Böse einsetzen, wenn man die Central Bank Digital Currencies und so anschaut. Aber natürlich ist es dann nicht mehr die Idee, die ursprünglich dahinter war, ich bin mir schon bewusst. Aber wenn da so ein Ripple dann irgendwie zum Beispiel ein Central Bank Digital Currency wird und dann einfach total überwacht wird, wer da wo wie viel Geld ausgegeben hat und lagert und so weiter, man einfach Guthaben streichen kann, wenn es so weit ist und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das bei Ripple möglich ist.
Alles gut.
Aber das ist so das Gerücht.
Ja, das ist das, was man immer wieder hört. Ja, aber das ist ein anderes Thema.
Albtraum für die Freiheit natürlich. Genau. Auf der anderen Seite ist Bitcoin, wenn es natürlich etwas anonymer irgendwie gestaltet werden könnte und noch die Transaktionen auch noch funktionsfähig werden, wäre es natürlich ein Traum für jeden Liberalen. Also es gibt immer beides.
So, jetzt haben wir Magic-mäßig die Bücher hier. Einmal, was sehen wir hier? 64 irreführende Politikbegriffe. Sag das mal kurz hier. Wo kriegt man das? Um was geht es ganz kurz?
Das kriegt man auf der Webseite des Liberalen Instituts, www.libinst.ch. Wir haben eine ganz neue Webseite, seit ein paar Tagen übrigens. Und es geht hier darum, vor allem diese Politikbegriffe, diese Tricks, die auf diesem rhetorischen Level angewandt werden, die zu durchschauen. Also ich habe da 64 Begrifflichkeiten in die Tiefe.
Hast du einen Begriff, den du rauspicken kannst?
Ein Begriff wäre zum Beispiel Kapitalismus oder Sozialismus, das, was wir vorher besprochen haben, oder zum Beispiel Ausbeutung oder Egoismus oder Gier, all diese Dinge. Was heißt das eigentlich und auf welches System trifft das am ehesten zu? Und das sind immer überraschende Antworten für die Mainstream-Leser drin, die noch nicht ganz mit der liberalen Philosophie vertraut vielleicht sind.
Sehr schön. Dann, das ist, glaube ich, das Neueste, hast du gesagt. Genau. Ne? 64 irreführende Politikbegriffe. Und dann haben wir hier Liberalismus 2.0, wie neue Technologien der Freiheit Auftrieb verleihen. Guck mal hier.
Das habe ich extra für dich
mitgenommen. Ja, klar. Und hier noch das Bitcoin-Logo. Ja, sehr schön.
Genau.
Also was gibt es hier?
Das ist eigentlich genau das, was wir vorher besprochen haben. Technologie kann man nicht nur eben für das Schlechte einsetzen. Das ist dieser Technologie-Pessimismus vorhanden momentan. Wir wollen hier drin aufzeigen, dass man Technologie auch für die Freiheit, für das Gute verwenden kann. Wir müssen es einfach jetzt anpacken, unternehmerisch umsetzen oder auch im Privaten anwenden.
Sehr schön. Das heißt, wenn ihr dieses Buch hier gelesen habt, könnt ihr euch gerne bei uns melden unter markscheinerconsulting.ch. Wenn euch das Thema Bitcoin, Kryptowährung näher interessiert, wie ihr mehr aus eurem Geld machen könnt, schützen könnt, eure Vermögen mit den Kryptowährungen. Jetzt, genau. Olivier, vielen herzlichen Dank, dass du hier warst. Wo bist du unterwegs? Soziale Medien, wo findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren, wenn man eine Frage hat oder so?
Also mich findet man auf jeden Fall auf der Webseite des Liberalen Instituts mit der E-Mail-Adresse, mit dem LinkedIn-Profil, das ist auch verlinkt. Also da bin ich am aktivsten. Ich bin auch auf Facebook aktiv, auch wenn ich da vermutlich geshadowbanned bin, wegen den vielen, weil ich da kein Blatt vor den Mund nehme. Aber ja, auf LinkedIn läuft es einigermaßen noch relativ frei und da bin ich am aktivsten. Also wer mich vernetzen möchte, gerne, ich nehme alle an.
Sehr schön. Ja, ich glaube, zwar also super kurz. Ich könnte, glaube ich, stundenlang darüber diskutieren. Absolut. Sehr, sehr spannendes Thema allgemein, sehr breites Thema auch. Und ja, wie gesagt, alle Informationen zu den Büchern von Olivier, auch die Kontaktdaten, LinkedIn und so weiter, die findet ihr unterhalb von diesem Beitrag. Und wie gesagt, wenn euch interessiert, was wir genau machen mit den Kryptowährungen, gerne unter markscheinerconsulting.ch euch melden, da findet ihr auch alle Informationen. Und ja, Olivier, herzlichen Dank, dass du hier warst, dass du dir Zeit genommen hast.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Marc. Hat sehr Spaß gemacht.
Sehr cool.